Ich lade euch ein, noch einmal still zu werden in der Gegenwart Gottes und aus der Stille heraus das Wort Gottes zu hören. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich dachte mir, ich bin heute das erste Mal in diesen Räumlichkeiten und überhaupt in der Kirche, überhaupt in Markneukirchen. Also vielleicht ist es ganz nett, wenn Sie wissen, wer ich bin. Burkhard Wagner ist mein Name. Ich bin seit letztes Jahr im Dezember Pfarrer von Adorf, Marienei und Wohlbach und habe Frau und zwei Kinder mitgebracht. Also die sind heute nicht hier, die sind in Adorf geblieben. Aber ja, und ich freue mich also heute mal hier zu sein. Ich freue mich auch über die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Dechert. Wir haben zusammen mal studiert in grauen Vorzeiten in Leipzig. Und es ist schön, dass sich hier wieder unsere Wege kreuzen und wir miteinander ja, Gemeinde bauen können. Ich freue mich drauf. Ja, ihr Lieben, den Himmelfahrtstag verbindet ja manch ein Zeitgenosse. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Verbindet manch ein Zeitgenosse eher, sagen wir mal so, mit vorpandemischen Trinkgelagen auf offener Straße. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es im Vogtland hier ganz anders, sind ganz friedlich und es passiert nie und nirgendwo. Also im Erzgebirge habe ich das mal erlebt. Ne? Aber im Vogtland vielleicht passiert sowas hier gar nicht. Kann ja sein. Also, ne? Aber normalerweise verbindet man Himmelfahrt mit so einer Vorstellung, ne? Auch mit konkreten Erlebnissen dann. Kenne ich auch solche Erlebnisse, wenn man dann so Leute auf der Straße trifft, ne? Die feiern dann ganz ausgelassen. Und eher denkt man an sowas, als daran, dass Himmelfahrt eigentlich ein wichtiger Termin ist im Kirchenjahr. Der rutscht so, also gerade bei den Erzgebirglern rutscht es ganz weit hinten runter, weil Weihnachten ist viel größer, ne? Weihnachten, der Manneln, der Schmebung, das Zeich. Aber Himmelfahrt, weiß ich auch nicht. Also, Himmelfahrt hat sich vielen als Herrentag eingeprägt. Der Herrentag oder der Vatertag. Ne? Also, ich rede manchmal bewusst so, ne? Luther hat auch gesagt, den Leuten mal aufs Maul schauen. Mache ich hin und wieder mal. Also, Herrentag. Und das ist auch genau genommen gar nicht so falsch. Denn unser heutiger Predigttext, der bringt uns auf diese Spur. Es geht um nichts weniger als um die Klärung einer Machtfrage. Die Klärung einer Machtfrage. Ich lese den Predigttext aus dem Epheserbrief im ersten Kapitel. Da schreibt Paulus, Gott hat Christus von den Toten auferweckt und ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Lieben, wenn man diese Zeilen einmal mit etwas Abstand liest und auf sich wirken lässt, dann meint man fast, den Paulus mal so in die Rippen stoßen zu müssen und ein Gespräch mit ihm anfangen zu müssen. Das könnte ungefähr so lauten. Mein lieber Paulus, das ist aber ein ganz schön starker Tobak, was du hier erzählst. Eingesetzt über alle Macht und Herrschaft? Ich würde ja gerne mal was sehen von dieser Macht und Herrschaft. Wenn ich so in die Welt schaue, dann sehe ich eher Gottes Ohnmacht. Hunger, Katastrophen, missbrauchte Kinder, Kriege. Wo zeigt da bitteschön Gott seine Macht? Weißt du, ich frage mich das auch manchmal. Schließlich sitze ich hier im Gefängnis. Und das fühlt sich so gar nicht nach Gottes Macht an. Jeden Tag sehe ich dieselbe dreckige Zellenwand mit dem winzigen Lichtloch in der Tür. Da möchte ich manchmal wieder Psalmbeter sagen: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir und deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das, was du schreibst, erscheint mir auf den ersten Blick als Widerspruch. Paulus, du sagst doch, dass Jesus zur Rechten Gottes eingesetzt ist und dass alles, alles unter seine Füße getan ist. Das heißt, niemand kann ihm das Wasser reichen. Aber weißt du, Paulus, trotzdem sehe ich die Mächtigen, die ihre Völker unterdrücken und mit ihnen machen, was sie wollen. Trotzdem sehe ich den Chef, der seine Angestellten ausbeutet und keiner sich traut, ihm etwas entgegenzusetzen. Trotzdem fühle ich mich manchmal selbst ohnmächtig gegenüber meinen eigenen Sorgen. Trotzdem beherrschen mich immer wieder Menschen. Manchmal fühle ich mich sogar von bestimmten Gedanken oder Gefühlen beherrscht. Die kommen einfach und ich kann nichts machen dagegen. Belastend ist das. Wo wird da deutlich, dass Jesus über allem steht? Wenn Jesus tatsächlich diese Macht hätte, von der du redest, Paulus, dann bräuchte er doch nur mit den Fingern zu schnipsen und schon wäre alles prima. Deine Frage ist also, wie du die Macht Gottes erkennen kannst? So ungefähr. Denn wenn ich davon rein gar nichts sehen kann, dann ist doch alles, was du sagst, eine blanke Theorie, oder? So ungefähr könnte sich ein Gespräch zwischen Paulus und uns entspinnen. Und ihr Lieben, um diese Fragen geht es heute, am Himmelfahrtstag. Woran können wir die Macht Gottes eigentlich erkennen? Und wenn wir sie erkannt haben, was machen wir dann mit dieser Erkenntnis? Oder besser, was macht dann diese Erkenntnis mit uns? Paulus nimmt uns an die Hand und lenkt unseren Blick zuerst auf Ostern. Dort wird als allererstes deutlich, welche Macht und welche Kraft Gott eigentlich hat. Jesus wurde zu einem unvergänglichen Leben auferweckt. Das Grab ist leer! Jesus wurde zu einem Leben auferweckt, das nicht mehr unter der Knute des Todes steht. Dieser auferweckte Jesus Christus, der ist das größte Zeichen für die Macht Gottes. Wer so fragt, wo kann ich denn die Macht Gottes sehen? Der muss im Geiste zu dem leeren Grab gehen. Der auferstandene Jesus ist das offensichtlichste Zeichen dafür, dass der lebendige Gott in der Machtfrage die Nase vorn hat. Dass keiner ihm das Wasser reichen kann. Ihr Lieben, wer bis zum Ostermorgen gesagt hat, der Tod hat alles im Griff. Und das war schon all mein Dorsche zu. Der wird jetzt eines Besseren belehrt. Jesus hat den Tod im Griff. Ein für allemal. Ostern ist das eine, aber Paulus zeigt auch auf uns, an uns, die wir glauben, an Jesus, wurde nämlich die Macht seiner Stärke wirksam. Denkst du, doch, so schreibt nämlich Paulus ganz kurz vor unserem Predigttext, dass an uns die Macht seiner Stärke wirksam wurde. Wie ist das gemeint? Ich denke, viele kennen noch Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Die haben in einem Lied von 1986 geschrieben, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Wir heißen, wenn ein Mensch zu einem lebendigen Glauben an Jesus kommt, dann erwischen wir Gottes Macht und Kraft auf frischer Tat. Denn dass ich glauben kann, das ist nicht etwa so in meinen Möglichkeiten begründet, ne? Ich sage, ja, schaffe ich schon, krieg ich schon hin. Sondern, dass ich glauben kann an Jesus, an den Auferstandenen, das ist Gottes Wundertat. Da hat sich Gott mir offenbart, da hat er in meinem Herzen etwas geschaffen. Da überwindet Gott nämlich mit seiner Macht die Übermacht des eigenen Zweifels. Die Macht der eigenen Gedanken, die den Glauben als ein Hirngespinst abtun. Die Macht der eigenen Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Es gibt viele Menschen, die sind total gleichgültig gegenüber dem Glauben, gegenüber Jesus. Gott überwindet die Macht der eigenen Schuld und Sünde, die wir aus eigener Kraft nie aus dem Weg räumen könnten. Die können wir höchstens verdrängen, sind wir Meister drin, zu verdrängen. Aber wir können sie nie aus dem Weg räumen. Das macht Gottes Macht. Gott überwindet die Macht auch des Misstrauens gegenüber ihm selbst. Wenn ein Mensch umkehrt, seine eigene Situation vor Gott als Sünder erkennt und erkennt, dass er Rettung aus der Verlorenheit braucht, dann wird Gottes Macht augenscheinlich. Ihr Lieben, Gottes Macht wird also zuerst am Ostermorgen deutlich und dann an jedem Einzelnen, der zum Glauben kommt. Und auf noch etwas weist uns Paulus hin, nämlich auf die Gemeinde. Auf die Gemeinde? Auf die Gemeinde. Auf die nämlich, die sich haben zusammenrufen lassen, um miteinander Jesus zu folgen. Das ist Gemeinde von Leuten, die sich haben zusammenrufen lassen, um miteinander Jesus zu folgen. Genau hingeschaut ist die Gemeinde von Jesus ein sichtbares Zeichen seiner Kraft und Macht. Denn da geschehen Dinge, die aus rein menschlicher Kraft kaum zu verwirklichen wären. Die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes werden nämlich Wirklichkeit. Reiche sind plötzlich für Arme da und denken nicht nur an ihr eigenes Wohl. Aus Feinden, das ist das Krasseste, aus Feinden werden Freunde, weil sie die Kraft der Vergebung erfahren haben. Aus gesellschaftlich Randständigen werden Brüder und Schwestern im Glauben. Aus Egoisten werden Leute, die andere im Blick haben. Aus Leuten, die sich selbst oft als wertlos ansehen, werden Menschen, die geachtet und geliebt werden. Menschen, die natürlicherweise nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben, die werden zu einer Gemeinschaft, zu einer echten Gemeinschaft. Jesus verbindet Menschen aus völlig verschiedenen Kulturen, Sprachen und Ländern. Gemeinde von Jesus gibt es seit 2000 Jahren und keine Macht dieser Welt konnte und kann sie zerstören. Wir sehen eher, und das ist das Faszinierende, wir sehen eher, dass Gemeinde von Jesus wächst, gerade da, wo sie hart verfolgt wird. Das ist sehr spannend, dass Gemeinde von Jesus gerade dort wächst, wo sie verfolgt wird. Da haben Christen den Mut, sich zu Jesus zu bekennen, auch wenn sie dafür Prügel und noch Schlimmeres in Kauf nehmen müssen. Ihr Lieben, die Worte von Paulus bedeuten eines: Jesus ist in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ohne Konkurrenz. Selbst die realen Mächte der Finsternis. Ja, der Teufel selbst kann Jesus keine ernsthafte Konkurrenz machen. Niemand steht auf derselben Stufe wie Jesus. Alles ist unter Jesus. Das heißt es, wenn Paulus schreibt, er hat alles unter seine Füße getan. Ist alles unter den Füßen drunter. Er steht drüber. Wir sagen das so schön in unserem Sprachgebrauch. Ne? Da stehe ich drüber. Jesus steht drüber. Auch über denen, die meinen, einen Namen zu haben in dieser Welt und mit diesem Namen Macht ausüben zu können. Auch darüber ist Jesus. Der Name von Jesus ist über alle Namen. Paulus schreibt es in anderer Stelle im Philipperbrief. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Herrentag. Paulus gibt eine Antwort auf die Frage, woran wir die Macht Gottes erkennen können. So eine kleine Auswahl davon. Und dennoch bleibt diese Macht oft genug auch verborgen. Das ist die Realität. Da sagen wir tatsächlich wie der Psalmbeter: Ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Ich will sie auch mal sehen. Aber wir sehen sie nicht. Vielleicht wie Paulus, als er unseren Predigtext im Gefängnis schrieb und die äußeren Umstände alles andere als ein Zeichen für Gottes Macht und Herrlichkeit waren. Das Geheimnis Gottes Kraft und Macht zu erkennen, das liegt in Gott selbst. Paulus wünscht den Christen in Ephesus: Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Ihr Lieben, wir brauchen eine göttliche Augenbehandlung, damit wir erkennen, wie und wo Gott in seiner Macht am Werk ist. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, die uns der Geist Gottes erleuchtet, um zu sehen, wie überschwänglich groß Gottes Kraft an uns ist, diese erleuchteten Augen des Herzens. Die haben wir nicht, die können wir uns nur erbitten. Mit dem Gebet: Komm, Heiliger Geist, offenbare mir Gottes Kraft und Herrlichkeit, zeig's mir. Ihr Lieben, bleibt noch die Frage, was diese Erkenntnis mit uns macht. Schauen wir noch einmal auf Paulus im Gefängnis. Ihm ist die Macht und Kraft Gottes zu einer tiefen Gewissheit geworden. Er hat sie auch erlebt. Und ihr Lieben, wenn ich mir durch den Geist Gottes gewiss geworden bin, das Geschenk, wenn ich mir durch den Geist Gottes gewiss geworden bin, dass Jesus der Herr ist über alles und alle, dann kann ich selbst in äußerlicher Machtlosigkeit gegenüber den Umständen oder gegenüber anderen Menschen Gott loben. Dann kann ich selbst in widrigsten Lebenssituationen gegen allen Augenschein sagen: Jesus ist Herr. Er sitzt zur Rechten Gottes und herrscht über alle Autoritäten und Herrschaften und Mächte, über alle, die meinen, einen Namen zu haben. Er ist der Herr auch über die Umstände und über die Menschen, die mir das Leben schwer machen. Dann brauche ich selbst mitten in den Tälern meines Lebens nicht verzweifeln, wenn ich mich ohnmächtig fühle gegenüber den Nöten, die über mich gekommen sind. Dann habe ich auch mitten in den Schwierigkeiten meines Lebens, die ich in keiner Weise irgendwie kleinrede, aber dann habe ich in den Schwierigkeiten meines Lebens einen Trost, weil ich weiß, durch den Geist Gottes weiß, ich folge einem starken und mächtigen Herrn. Und dann kann ich beruhigt den Satz sagen, den auch der Theologe Karl Barth als einen seiner letzten Sätze sagte: Es wird regiert. Es wird regiert. 2013 habe ich eine Studienreise unternommen in ein paar Städte in Kleinasien, heutige westliche Türkei, sind die Orte, die im Buch der Offenbarung in den ersten Kapiteln vorkommen, in den sogenannten Sendschreiben. 7 Gemeinden, 7 Orte kommen davor. Die habe ich dort mal besucht, so entlang gefahren, eine Studienreise gemacht. Da gibt es eine Stadt, die heißt Philadelphia. Heute heißt sie irgendwie anders, ich weiß es nicht mal genau. Aber in dieser Stadt wollten wir unter freiem Himmel mit dieser kleinen Reisegruppe einen Gottesdienst feiern, mitten in einer dieser antiken Ruinen. Es war Sonntag, wir wollten Gottesdienst feiern. Unter freiem Himmel, mit Gitarre, ganz einfach. Wir als christliche Reisegruppe. Aber als wir gerade anfangen wollten mit dem Gottesdienst, da fing der Muezzin in der Moschee direkt gegenüber an. in Sicht und Hörweite. Da fing er an, lauthals zum Gebet zu rufen. Das geht dort über Lautsprecher. Allah ist der Größte. So wird das laut in die Stadt gerufen. Für uns war das ein ohrenbetäubender Lärm und dazu noch irgendwie ziemlich bedrückend. Wir wollten gerade Gottesdienst feiern und dann ruft uns der Muezzin entgegen, Allah ist der Größte. Irgendwie bedrückend. Aber als er fertig war, dann feierten wir unseren Gottesdienst dort und dann beteten wir das Vaterunser. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie so bewusst das Vaterunser gebetet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, so wie ich hier stehe, in diesem Moment habe ich etwas erkannt von dem, was Paulus meint. Mitten in einer islamischen Umgebung, in der es kaum mehr Christen gibt, im Angesicht einer Moschee, von deren Minarett verkündigt wird, dass Allah der Größte sei, dort bekam ich beim Beten des Vaterunsers auf einmal diese erleuchteten Augen des Herzens. Werde ich nie vergessen. Da wusste ich, war nicht bloß ein Gefühl, da wusste ich, Jesus hat die Macht. Er ist der Herr. Ihm gehört das Reich. Ihm gehört die Herrlichkeit. Ihm gehört die Kraft. Und niemand anderem. Ihr lieben Leute, wir feiern heute Himmelfahrt. Gott hat Jesus eingesetzt zu seiner Rechten über alle Reiche. Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. In diesem Sinne, ihr Lieben, in diesem Sinne können wir aber heute auch getrost Herrentag feiern. Mit dem Gebet auf den Lippen, Jesus, zeige mir, dass du der Herr bist über meinem Leben, in dieser Welt. Zeige mir deine Macht und Herrlichkeit. Und dann, ihr Lieben, und dann können wir getrost im Blick auf Jesus sagen, es wird regiert. Amen.